Meine Damen und Herren, Sie glauben es nicht. Wir sind in der Freisprechanlage. Es ist alles wie immer. Das Licht ist dunkel. Ich sehe niemanden im Sprecherraum. Wir haben allerlei klemmende Ladezeiten bei hier MDs, CDs und so weiter. Aber trotzdem, wir machen heute eine Sendung über die Frage, was ist links? Und ich begrüße eine Männergemeinschaft, meine Damen und Herren. Sie kichern schon so ein bisschen komisch, als ob Sie Frauen wären. Können Sie sich bitte mal mit Namen vorstellen und sagen, wer Sie sind und ein kleines Kurzporträt? Hallo? Höre ich jemanden?
Ja.
Wer möchte?
Klaus,
wer kann?
Mein Name ist Klaus Scharke.
Also der erste, der Medienprofi meldet sich zuerst. Ist okay.
Mir wurde gerade ein Handzeichen gegeben.
Du sollst zuerst, ja? Herr Scharke.
Ja.
Sie sind nicht ganz unbekannt in dieser Stadt.
Nein, ich mache ein Magazin, das nennt sich Stadtzeit Kassel. Ich mache zwei Stadtteilmagazine. Eins für Süsterfeld-Helleböhn, ein anderes für Bad Wilhelmshöhe. Und also die Fragestellung interessiert mich. Ich würde mir gerne mal erklären lassen, was das ist.
Also du möchtest dich als dezidierter Laie wieder mal vorstellen,
ja,
ne? Wie man das so kennt.
Okay. Und ich mache heute, damit die Herrschaften hier nicht ganz so alleine sind, im Zuschauer, nee, nicht zu
Zuschauer.
Sprecherraum.
Mach ich
die Gertrud.
Du machst die Frau, die jetzt nicht da ist, genau, okay, das ist sehr schön von dir.
Um mal darauf hinzuweisen, dass deine
Lebensgefährtin,
Lebensabschnittspartnerin
am Bodensee weilt im Moment und dort Frauen pflegt oder zumindest eine Frau pflegt. Jetzt wollen wir nicht die Sendung verquasseln.
Okay.
Ja, du warst schon ganz okay. Die beiden anderen Herrschaften, bitte.
Ja, also.
Wer ist wer?
Ich bin Karl-Heinz Rosenhöfel. Mich interessiert das Thema einmal, weil ich selber links engagiert bin, wenn man das so sagen darf.
Das darf man.
Ich engagiere mich bei den Erwerbslosen der Gewerkschaft Verdi hier in Nordhessen. Und bin von Haus aus Volkswirt und Soziologe und von daher habe ich einiges an Kompetenzvorkenntnissen in diesem Thema, sowohl theoretisch als auch praktisch, sage ich mal.
Ja, schön. Jetzt hast du umgeblättert oder war das jemand anders?
Das war ich.
Das warst du. Bitte? Wer ist noch da?
So, ich bin Jonas Dörge. Ich komme aus einem linkssozialisierten Elternhaus, habe als kleiner Junge noch den Willy-Brandt-Wahlkampf mitgemacht und habe dann...
Wie hast du das gemacht?
Indem wir auf der Straße Wild Willy geschrieben haben, mit Kreide damals als kleine Kinder.
Wild Willy.
Und der Hauptantriebspunkt war dann für mich mein Studium in Kassel bei damals noch vielen linken Professoren. Ich habe Politik, Wissenschaften und Geschichte studiert und interessiere mich seitdem für linke Theorie und Geschichte und bin immer wieder auch engagiert in politischen Zusammenhängen, meistens zu Kommunalwahlen oder Bundestagswahlen, wo ich so im Umfeld, wie sie sich jetzt nennen, die Linke, agiere.
Die Linke, ich hatte sehr lange Probleme, das zu verstehen. Da ist der Zusatz ASG noch dabei. Ne? Kannst du dazu mal was sagen? Weil das ist nicht für alle Leute verständlich. Ja, also vielleicht kann man es erstmal nur kurz so.
Also ich bin da kein Insider, deswegen sind meine Kenntnisse auch eher auf die Beobachtung zurückzuführen. Es hat ja zu Ende der Regierung, der letzten rot-grünen Regierung und Hartz IV hat es ja immer mehr Brüche in gewerkschaftlich linken Kreisen gegeben und auch Irritationen bei der SPD-Mitgliedschaft aufgrund dieser Politik, das dazu geführt hat, dass es einige Leute gegeben hat, die gesagt haben, wir brauchen da eine politische Alternative, die dann letztendlich dann, denke ich, durch den Austritt von Oskar Lafontaine dazu geführt hat, dass es im Westen diese sogenannte WASG gibt und aus dem Osten ist ja bekanntlich die PDS aus der SED heraus entstanden und da hat es dann eine Vereinigung gegeben.
Und die, also für, ich frage nochmal gleich, ganz kurz nochmal vorweg, die ASG heißt jetzt dann übersetzt wie?
Das hieß WASG.
Hieß? Aber ihr heißt
ja,
jetzt...
Ja, das gibt es ja nicht mehr, das ist jetzt die Linke.
Also das mit dem Hin, ich habe es heute noch mal im Netz extra noch mal nachgeschaut.
In Kassel heißt es doch Kassel-Linke/ASG oder nicht?
Genau. Kassel ist halt auf der kommunalpolitischen Ebene gibt es ein Personenbündnis, was eben aus der damaligen Partei die Linke entstanden ist und aus den Initiatoren der WASG, Wählerinitiative für Arbeit und soziale Gerechtigkeit. Die hat es halt hier auch in Kassel gegeben und da hat es einen Zusammenschluss gegeben zur Kommunalwahl. Die ist dann eben so aufgetreten.
Also ihr seid jetzt politisches Interessensbündnis, kann man das so sagen? Also ich frage das jetzt nur deshalb so genau, wir wollen, also jetzt sind wir schon 6 Minuten auf Sendung, lieber Gott. Also ich frage nur deshalb so genau, weil das ein bisschen Verwirrung stiftet, was das jetzt heißen soll. Also ihr seid eine Nichtpartei, eine parteiliche Nichtpartei.
Die Kassler Linke, WASG, ist ein Personenbündnis.
Genau, so, jetzt haben wir das. So, dann wollten wir uns natürlich, glaube ich, darum kümmern, was nun links heißen soll. Und da gibt es, ich habe selber mal die These vertreten, es macht keinen Sinn mehr, das Ding ist 300 Jahre alt, links wären so mehr so eine Art Richtungsanzeiger. Es gibt auch viele, also in der Literatur, viele Vorgaben, wo man sagt, das kann man eigentlich nur noch, zwischen links und rechts kann man nur noch skalieren, ja, also eher mehr das als eher mehr das. Oder habt ihr eine andere Meinung?
Ja, ich stelle mal die These auf, wenn man davon ausgeht, dass es links und rechts in dieser Gesellschaft nicht mehr gibt oder geben soll, dann kann es auch keine linke Politik geben.
Aha, also du vertrittst die Meinung, dass dieses Skala das, noch nützlich
das
ist.
Das wäre eine These, damit ist die linke Politik nicht möglich sozusagen.
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Ja, wenn es ein Links und Rechts in der Gesellschaft nicht gibt.
Wieso Gesellschaft? Links und Rechts ist ursprünglich eine politische Bezeichnung. Da würde ich jetzt mal drauf bestehen. Das ist
eine politische Orientierung.
Genau. Ja, und politische Sachen sind nicht identisch mit gesellschaftlichen Sachen. So habe ich das gelernt.
Ja, aber auch in der Politik, wir sind ja auf Konsens und Verhandlungen, Deliberation und so etwas geeicht hier. Und,
sind wir das, ja.
Ja, und man hat ja sozusagen, oder Hintergrund ist, dass man in die Politik den Markt reingenommen hat sozusagen.
Ja, wie also, hat man das geschafft?
Also es gibt ja keine Ehe, indem man die Gegensätze, die Antagonismen wegdefiniert hat. Also es gibt ja nur ein Gesellschaftsmodell, das ist das kapitalistische Gesellschaftsmodell.
Ja.
Und die entsprechenden Alternativen oder die Alternative ist eigentlich nur die Weiterentwicklung einer Alternative. Und linke Politik, meiner Meinung nach, könnte darin bestehen, ja, als Möglichkeit, eine andere Alternative zu entwickeln, politisch zu diskutieren in einem demokratischen Rahmen.
Ja, jetzt sind wir aber gespannt, wie man das macht. Also die alte Fraktion des 19. Jahrhunderts hat gesagt, diese Gesellschaft muss komplett umgestürzt werden. Es muss ein anderes Wirtschaftssystem geben, es muss ein anderes politisches System geben und dieses kann nur ähnlich, wie es bei dem alten System war, das sich ja auch gewaltsam durchgesetzt hat.
Du meinst
1789 oder wann auch immer.
Also die Bürgerlichen gegen die Monarchisten sozusagen.
Ja, klar. Also das Bürgertum gegen den Adel. Mhm. Und dann hat jemand gesagt, ja, das muss ja dann bei dem sozusagen bei einem anderen System dann auch so sein. Und du sagst zu Recht, heute sagen die Leute, das können wir jetzt nicht mehr so machen, sodass wir es also auf dem Wege des friedlichen Wandels innerhalb des demokratischen Rahmens machen müssten, wenn es denn dann so links sein soll. Soll das so sein?
Ja, Voraussetzung ist, eine Alternative muss da sein, weil sonst gibt es keine Politik, also keine demokratische Politik. Also über was soll man verhandeln, wenn es keine Alternativen gibt?
Genau, und jetzt haben wir ja drei Männer. Wir sind jetzt hier drei gestandene Männer ohne, also der eine Mann macht natürlich die Frau. Also Herr Schager hat hier auch eine Frau. Das wollen wir nochmal näher prüfen. Wer übernimmt es denn, bitte zu formulieren, wie nun diese friedliche Alternative aussieht? Diese friedliche Umsturzalternative, wie soll man sie nennen?
Also ich würde da gerne nochmal einen Schritt zurückgehen.
Gerne, gerne. Also Schritte zurück sind hervorragend, ja.
Ja, auch wenn man als Linker ja nicht zurückschreiten soll, sondern
in die Zukunft gucken soll. Nein, also drei Schritte vor, zwei Schritte zurück, ja. Mhm.
Es ist ja hier schon mal angesprochen worden, die Französische Revolution, und man muss ja sich immer so den Bezugsrahmen denken, warum es überhaupt sowas wie links oder wie eine Alternative geben soll. Und für mich persönlich sind da nach wie vor zwei Gedankengänge von Karl Marx sehr zentral. Auch wenn das heute vielleicht nicht mehr so opportun ist, den guten Mann zu nennen. Das ist einmal der kategorische Imperativ.
Der kommt doch gerade wieder, deshalb brauchst du ja keine Gedanken zu machen.
Das stimmt. Also einmal den kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes
Wesen ist.
Ist und so weiter. Das ist, ja, ich denke, man kann das ja heute auch immer noch als aktuellen Aufruf sehen, weil die Verhältnisse eben so sind, dass die Menschen eben so sind, wie sie nicht sein sollen, zumindest nach Karl Marx. Und er hat auch ein gewisses Ziel dann im Kommunistischen Manifest genannt, worum es ihm geht, nämlich die freie Entwicklung eines jeden anzustreben in einer Assoziation, wo die Freiheit des Einzelnen die Freiheit aller ist. Ja, das ist das Ziel, was angestrebt werden soll, und die Gewaltfrage ist ja nicht unbedingt die Frage der Politik, wie man linke Politik umsetzt, sondern entsteht aus ganz bestimmten konkretischen Bedingungen heraus, also die Französische Revolution zum Beispiel, auch die Pariser Kommune, denke ich, und dann auch die Oktoberrevolution. Alles sind Umbrüche, die dann aufgrund der gesellschaftlichen Konflikte natürlich zu gewalthaften Entwicklungen geführt hat. Wie das heute sich beantworten lässt, ist eine ganz andere Frage, aber lässt sich bestimmt abstrakt so nicht beantworten in einer Richtung.
Ganz genau, dann machen wir es aber konkret.
Ja. Existiert denn noch der aus der politischen, ich sag mal, Ideologie resultierende Leitspruch, dass es einen Hauptwiderspruch gibt und alles andere nur noch Nebenwidersprüche sind? Also wie man das halt so schön dann immer hört. Und wenn dieser Hauptwiderspruch gelöst ist sozusagen, dann sind wir alle total happy.
Ja, das sagen die Vulgärmarxisten, sag ich mal.
Ja, das ist eine schöne Erfindung, weil jetzt ist die Frage, gibt es auch noch andere? Ich glaube, wenn wir hier sitzen, glaube ich, bemühen wir uns um die Frage, ob es nicht Vulgärmarxisten gibt. Beziehungsweise wir beantworten dann die Frage, die Marx angeblich auf Französisch gestellt hat. Es gab gar keine Frage. Er hat dementiert, selbst ein Marxist zu sein. Ja. Je ne suis pas un Marxiste, heißt es angeblich nach Engels. Aber da gibt es jemanden, der diese Frage, glaube ich, Klaus, dir beantworten würde in unserer Runde. Habe ich das richtig? An dem Knurren habe ich das, glaube ich, gehört. Nein?
Also die Frage des Haupt- und Nebenwiderspruchs, die ist vielleicht falsch gestellt, würde ich mal so sagen. Weil wenn man sich zumindest auf Marx zurückbesinnt, ist sein Hauptbestreben ja, eine Kritik der kapitalistischen Gesellschaft zu formulieren, was er eben in der kapitalistischen Akkumulation versucht hat zu beschreiben und in der kapitalistischen Warenproduktion.
Ja, da müssen wir Klaus Schake unbedingt aufklären. Also die Haupt- und Nebenwidersprüche sind von Mao Zedong erfunden worden, wenn ich das richtig verstehe. Ich habe damals eigenhändig diese Werke gelesen. Und diese Haupt- und Nebenwidersprüche sind mir nur bei Mao Zedong aufgefallen. Bei Marx gibt es die, glaube ich, nicht, oder?
Also in dem Sinne gibt es ihn natürlich nicht, weil er die kapitalistische Gesellschaft als Totalität begriffen hat, in der es ganz viele Facetten gesellschaftlicher Entwicklung gibt, die natürlich durch diesen sogenannten Hauptwiderspruch geprägt sind.
Lohnarbeit und Kapital.
Zum Beispiel. Basis und Überbau sind da so Begriffe. Also ich glaube, in diesem System brauchen wir uns nicht weiter zu bewegen, denke ich, weil wir wollen ja hier
Politik, die Frage beantworten.
Politik machen sozusagen oder eruieren, also was linke Politik jetzt hier in unserer Situation sein könnte sozusagen. Und da stellt sich und wahrscheinlich nicht die Frage einer gewaltsamen Revolution, würde ich mal sagen.
Nicht?
Nein, die stellt sich zurzeit nicht, das behaupte ich einfach mal.
Was heißt jetzt zurzeit? Entweder oder, also für immer oder gar nicht oder wie?
Also für immer würde ich das nicht ausschließen. Also wenn man guckt, wie die bürgerlichen Revolutionen gelaufen sind gegenüber dem Adel, haben die bürgerlichen Gewalt angewendet dem Adel. Und wenn es geklappt hat, dann hat es letztlich nur mit Waffengewalt geklappt.
Ja, ja, und also die Frage wird offen gehalten von jemandem, der...
Ja, das muss historisch entschieden werden, sage ich mal.
Aber ja, dann stellt sich wieder die berühmte Frage, wer das dann stellt, wer das dann sein wird. Meine Damen und Herren, wollen wir mal eine kleine Pause machen, sofern die Maschine unten funktioniert? Oder ist das recht so? Ich sehe kein Handzeichen aus dem verdüsterten Diskussionsraum. Ich lege einfach mal die Scheibe 2 ein und da wird, wenn alles gut geht, von Rio Reiser ein Track 2 kommen. Bis gleich.
Tschüss.
Oh, tschüss. Ja, lang kann nur La Fusco sein.
Ja, das ist so
ein bisschen. Ist das nicht ein schönes? Also, ich
kenne das. Passt zur Finanzkrise sozusagen, ja?
Ich fand diese Scheibe doch ein bisschen gut. Ja, ist die ganz neu alt?
Das ist steinalt. Das ist, aber es ist ein Song, also wenn man die heute hört, passt es so auf die Maserati-Fahrer und.
Maserati-Fahrer.
Ferrari-Fahrer und die jetzt ihre Autos verkaufen müssen, sag ich mal.
Fahrradiba.
Ja.
Mhm. So, wir waren. Ich weiß nicht, ob Herr Scharke einverstanden ist, dass wir von der sogenannten friedlichen Revolution sofort ausgehen.
Auf jeden Fall.
Bist du?
Auf jeden Fall.
Ja. Wir haben in offiziellen Termini, sagt man dann, Revisionismus. Das lassen wir jetzt mal beiseite, da gibt es dann wieder Streit. Also im demokratischen Rahmen habe ich eben vernommen.
Ja.
Gibt
ja.
es Menschen, die linke Position vertreten? Und wie tun sie das tun? Und da würde ich jetzt mal eine kühne These aufstellen. Sie versuchen es mit Gewalt und zwar in folgender Form. Sie appellieren an die soziale Gerechtigkeit und das heißt, dass sie bestimmten Leuten Geld wegnehmen wollen und anderen was geben wollen. Habe ich das richtig verstanden? Habe ich das richtig falsch interpretiert?
Das ist aber ein sehr reduktionistisches Gesellschaftsmodell, sag ich mal.
Ja gut, ja, also wenn man von sozialer Gerechtigkeit spricht, dann spricht man meistens von viel Geld, das irgendwo liegt und das man praktisch jetzt nur mal umschaufeln muss. Und früher hätte man gesagt Revolution und jetzt sagt man nicht mehr Revolution, sondern man sagt, es muss manchen Leuten besser gehen und anderen schlechter. Oder bitte lass mich, es ist eine teuflische Argumentationsvorlage, die ich natürlich hier gebe. Also,
ja, ich würde sagen,
sag mal selber.
Man sollte mal vom besseren Leben sprechen.
Das bessere Leben.
Und wie man das organisieren und gestalten will.
Ja, Vorschläge.
Ja. No? Man kann ja den Begriff soziale Gerechtigkeit schon mal hinterfragen, was soll das überhaupt heißen? Und
genau.
Die Fragestellung, die davor aber noch zu treffen wäre, warum kommt es überhaupt zu dieser Forderung? Und die ja. Antwort darauf wäre in meinen Augen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die ungerecht ist. Und es gibt dann, sagen wir mal, schon immer zwei unterschiedliche Konzepte, die damit versuchen umzugehen. Die einen sagen, wir müssen innerhalb dieser Gesellschaft dafür sorgen, dass es den Menschen, denen es schlecht geht, besser geht. Und die anderen sagen, das ist in dieser Gesellschaftsform überhaupt nicht möglich, weil das grundlegend so ist. Wir müssen die Gesellschaft umstürzen. Das sind so die zwei unterschiedlichen Programme. Aber was der Karl-Heinz gesagt hat, ich denke, es ist auch zentral, das ist ja, wollen wir mal weniger von der gewaltsamen Revolution sprechen, sondern von konkreten Revolutionen. Also die amerikanische Revolution hat ja auch einen großen Slogan rausgebracht, das Recht auf ein Leben in Freiheit und das mit dem Streben nach Glückseligkeit. Also dass jedem Individuum das Recht auf Glück im Prinzip gewährt sein muss. Und es stellt sich immer wieder die Frage, warum ist das nicht möglich, das zu verwirklichen? Wieso kommt es zu Zuständen, in denen Menschen unglücklich sind?
Also, ja. Du berufst dich als Linker auf das Pursuit of Happiness, habe ich jetzt recht verstanden?
Ja, natürlich auch.
Aha. Also findest du, die Amis haben da ordentlich was geleistet?
Die amerikanische Revolution ist ein Lichtblick in der menschlichen Geschichte, auf jeden Fall.
Das klingt heute ein bisschen merkwürdig.
Das sind viele merkwürdig. Ich auch. Aber es ist genauso merkwürdig, wie man sich als Linker nach wie vor auf Karl Marx beruft. Also da gibt es die unterschiedlichsten.
Also du meinst, die Amerikaner sind ähnlich idealistisch wie Karl Marx? Das habe ich.
Nein, nee? Als Linker denke ich, wenn man in dieser Gesellschaft eingreifen will, muss man sich ja mit der Geschichte auseinandersetzen. Und es hat in der menschlichen Geschichte immer wieder Versuche gegeben, aus dem Bestehenden aufzubrechen, rauszubrechen. Und da sind Ideen formuliert worden, die auch heute noch ihre Gültigkeit haben. Und dazu gehört die amerikanische Revolution genauso wie Karl Marx Werk, das Kapital beispielsweise.
Mhm. Und du würdest, ja?
Ich würde es vielleicht mal ein bisschen einfacher fassen.
Also, noch einfacher?
Ja, Machiavelli würde ich mal zitieren, sozusagen. Ja, und zwar sagte, also es wird immer Unterschiede oder unterschiedliche Wünsche in der Gesellschaft geben. Also er sagt, dass der Mann aus dem Volke es hasst, von den Größeren, die größer sind als er, herumkommandiert und gedemütigt zu werden. Während die Großen es lieben, die kleinen Leute herumzukommandieren und zu unterdrücken.
Ja. Und das heißt jetzt übersetzt, da würde ich aber noch bitte um
Alternative. Da ist ja schon mal ein Antagonismus formuliert.
Ja.
Und wenn sowohl die Großen ihr Gesellschaftsmodell haben, dann denke ich, haben auch die Kleinen ein Gesellschaftsmodell. Und es geht darum, für die Kleinen, sag ich mal, in diesem Sinne, ein Gesellschaftsmodell zu entwickeln, wo sie eben nicht herumkommandiert und unterdrückt werden.
Ja. Ja. Und jetzt? Ja. Jetzt.
Und das auf einer demokratischen Ebene in einem demokratischen Wettstreit zweier gesellschaftlicher Modelle zu entwickeln und dafür Mehrheiten zu gewinnen.
Und da würde ich als Anti-Repräsentantensprecher dich mal fragen, wieso für? Also du wärst einverstanden damit, sozusagen wie alle anderen sogenannten Demokraten auch stellvertretend für andere zu sprechen. Ist das dein Selbstverständnis? Demokraten. Du bist auch einer, der für die Kleinen ist. Das heißt, er vertritt sie, was die anderen ja auch tun, also ein Teil der anderen. Das heißt, im Rahmen des demokratischen Modells gibt es ja lauter Fürsprecher. Ne?
Wenn man
das sind die Politiker, das sind die. Das sind die Verbandsfunktionäre, das sind die und so weiter und so weiter. Also wie sie alle heißen, ist ja egal. Mhm. Und da bist du mit diesem System bist du einverstanden, dass sozusagen aufgeklärte Besserwisser für andere sprechen.
Ich finde also eine Demokratie setzt voraus aufgeklärte Subjekte, sage ich mal, die für sich selber
leider
sprechen können.
Ja, das ist ja das Problem.
Mhm. Davon sind wir also noch ein bisschen weit entfernt. Und linke Politik heißt auch dafür zu sorgen, dass Bedingungen geschaffen werden, damit wir aufgeklärte und autonome Subjekte in dieser Gesellschaft haben. Und ich weiß nicht, ob Hartz IV da der richtige Weg ist. Und ich weiß auch nicht, ob PISA da der richtige Weg ist.
Das
zwei konkrete Projekte, die zurzeit laufen, anzusprechen.
Ja, wie wäre es denn, wenn die Menschen, die in der Gesellschaft zusammenleben, diese Fürsprecher nicht mehr brauchen würden, sondern sich selber? Also die basisdemokratischen Modelle laufen ja darauf hinaus, auf die Idee hinaus, dass jeder sich selber artikulieren und zu Wort und zu Gespräch melden kann. Wie ist es damit?
Es gibt auch wieder in der Geschichte unterschiedliche Modelle, wie man das Problem löst. Also dieses repräsentative System der bürgerlichen Demokratie ist ja ein Gedanke, dass man die politischen Bestrebungen und die Machtinteressen nicht unmittelbar auf der politischen Ebene austrägt, was vielleicht noch dieser basisdemokratische Gedanken am ehesten nahe kommt, sondern dass man das institutionalisiert. Das ist die eine Variante, die durchaus was für sich hat. Die andere Variante ist das, was in der sozialistischen Revolution versucht wurde, also einmal in Paris mit der Pariser Kommune.
Das Volk steht selbst auf.
Ja. Dann auch 1917 folgende in den sozialistischen Revolutionen, dass man so eine Art Produzentendemokratie versucht, also die was man damals als Räteherrschaft bezeichnet hat, dass man das Werk vollbringen, also die Werktätigen zur politischen Teilhabe erzieht oder dass die sich selber dazu erziehen und die politischen Institutionen schaffen. Das war so die Grundidee der sozialistischen Revolution, die dem repräsentativen Staatsgedanken entgegensteht, muss man einfach so sehen.
Ja, vielleicht sehe ich auch so, ja.
Vielleicht noch, eine Anmerkung dazu. Die Revolution, wenn man das so bezeichnen will, in der DDR lief nach dem Motto, das Volk sind wir.
Ja? Ja.
Ich möchte dann noch mal was anfügen. Das Volk sind wir, aber der Markt ist der Souverän.
Jetzt kommt das Gespenst, eine andere Form des Gespenstes.
durch was wird diese Gesellschaft hier gesteuert? Wer ist der Souverän?
Ja.
Und ist es so, in dieser Gesellschaft, dass also Demokratie ein System ist, in dem es möglich ist, dass die Regierten kontrollieren,
ja,
welche Programme und Entscheidungen die Regierung sozusagen auf den Weg bringt.
Gut, und darf ich da mal bei ausgefuchsten Sozialisten, Kommunisten oder wie auch immer mal nachfragen, findet ihr nicht auch, dass die politische Theorie eine ganz exakte Schwäche hat? Das heißt, sie hat diesem Fiktionsmodell des Souveräns, das vom König auf den Bürger übertragen worden ist, um dem Politologen verständlich zu bleiben, die anderen versteht sie sowieso nicht, dem ist doch im Moment nichts entgegengesetzt. Ja? Da ist doch an dieser Stelle nichts getreten. Also die,
doch, wir haben den, nein, Markt,
die Räte,
wir haben den Markt, haben wir.
Ja, das ist doch kein Rat. Ja, also der Rat, der Marktweisen, den gibt es auch gar nicht.
Aber der bestimmt, der hat die Macht sozusagen, in welche Richtung es hier geht.
Ah, wer die Macht hat.
Ja, ja, Politik. Seufze. Bei Politik geht es klassischerweise um Macht und Herrschaft, ja, wenn ich da richtig orientiert bin.
Und an der Stelle bricht bedauerlicherweise das Werk von Marx jäh ab, wie man so schön mal formuliert hat. Das heißt, an die politische Stelle hat doch dieses Modell gar nichts gesetzt. Es hat behauptet, eine Politökonomie zu sein und hat den neuen Machtsouverän, also das nannte man die Bourgeoisie, da hat man gesagt, die hat jetzt die Macht übernommen, und dann hat man gesagt, das ist der Ausschuss der Wirtschaft. Ja? Also die sozusagen das Repräsentativorgan derjenigen, die die Wirtschaft organisieren. Und an der Stelle ist doch, das ist doch scheiße.
Ja,
also da fehlt doch was.
Ja, für die Bürgerlichen ist das in Ordnung, die wollen nicht, ja, mehr sozusagen. Die,
genau,
haben ja,
jetzt frage ich aber euch, ihr wollt doch sagen, was ist links? Da müsste man noch sagen, links ist, wenn, ja, und jetzt müsste eigentlich eine politische Theorie kommen. Wo ist die denn?
Moment mal, also einmal sagst du,
wo ist
wir wollen keine, oder Fürsprecher, also für den sprechen. Und jetzt forderst du noch gleich von uns eine politische Theorie. Also
ja, wenn ihr schon lauter Schlaumeier
willst du uns da lockern?
Wenn ihr schon lauter Schlaumeier sitzen, dann müssen sie auch was leisten, finde ich.
So.
Ja.
Ich finde, eine Frage, die dabei überhaupt nicht vorkommt bis jetzt, ist doch die, ob ich...
Herr Schager, lehnen Sie sich mal ein bisschen ans Mikrofon, man hört Sie
also
ja gerne.
Eine Frage, die dabei überhaupt noch nicht vorkommt, Karl-Heinz. Du gehst immer davon aus, oder das ist meine Wahrnehmung, dass das Subjekt auch willig ist. Was ist denn, wenn ich jetzt als Subjekt gar keinen Bock habe und ich sage, leck mich doch
mit der Scheißpolitik am Arsch.
Kacke, ja, da. Ich will Love, Peace and Happiness für mich leben, und was da drumherum ist, ist was ganz anderes. Weil meine Wahrnehmung ist die, dass unsere Gesellschaft ein gutes Stück weit in diese Richtung funktioniert, und dass wir auf einem Trip sind, wo wir uns tendenziell unsere Wünsche auf einer individuellen Ebene versuchen zu erfüllen, zu erschließen und da maximal in einem kleineren privaten Rahmen vielleicht unsere Kollektive, sage ich mal, formieren, aber ganz viele Leute doch im Grunde genommen abgeschlossen haben. Also so, und zu sagen, ja, ich habe da sowieso keine Schnitte, irgendwie was zu verändern. Also darf ich auch keinen Bock haben?
Na gut, das ist eine Perspektive, die vielleicht auf einer Insel der Glückseligen, in der wir hier in Europa gewissermaßen leben, für einen Teil der Bevölkerung durchaus zutreffend ist.
Für welchen Teil? Also es gibt ja viele Teile, zwei Drittel, ein Drittel?
Wenn man, genau, das wollte ich gerade nennen, also wenn man das untere Drittel, die abgehängten, genau, wenn man die mal weglässt, gibt es ja noch einen relativ beträchtlichen Teil, denen es in diesen Verhältnissen vergleichsweise gut geht.
Ja.
Wirft man den Blick aber jetzt über die europäischen, die ja mit Grenzen, die ja mittlerweile scharf bewacht werden, hinweg, so muss man doch feststellen, dass dieses Gesellschaftsmodell, was ja sich weltweit verwirklicht und nicht nur hier in Deutschland, dass das ganz andere Verhältnisse hervorbringt und da gewissermaßen doch, denke ich, die Forderung nach einer Veränderung virulent ist.
Aber dadurch werden doch die anderen nicht politischer in diesem Sinne. Also,
das ist
richtig. Was Klaus jetzt gerade gesagt hat, gut, die, sagen wir mal, Politikmüdigkeit in den Industrienationen, in den Metropolen, denen es relativ gut geht.
Das ist ja auch gewollt, sag ich mal.
Von was?
Also Ökonomisierung bzw. Entpolitisierung von gesellschaftlichen Problemen. Beispielsweise Hartz IV ist doch so, also Arbeitslosigkeit, Erwerbslosigkeit ist ein gesellschaftliches Problem. Und was macht man? Man definiert das als persönliches Problem um der Leute, die rausgekickt worden sind.
Ja,
ja, nach dem Motto, also die wollen sich nur nicht...
wollen nicht arbeiten.
Nicht arbeiten und nicht billig genug auf dem Arbeitsmarkt anbieten sozusagen.
Ja.
Also das ist ein individuelles Problem der Leute. Deswegen haben wir Arbeitslosigkeit. So wird das definiert und so wird das entpolitisiert und so wird es individualisiert. Und das ist, finde ich, ein klassisches Beispiel dafür, dass Politik hier kaum noch stattfindet, sage ich mal.
Aber wenn man beispielsweise Heinz Bude gelesen hat, mit den Ausgeschlossenen, ja, die er beschreibt, dann bekommt man ein sehr, sehr, finde ich, plastisches Gefühl dafür, dass die Unterprivilegierten, ja, oder die man früher vielleicht mal als eine Klasse definiert hat, die sich möglicherweise gegen eine Politik zur Wehr setzen können,
das waren die Randgruppen früher.
Ja,
hat man das umdefiniert.
Okay. Ja, die ist doch, was hat denn, also das, so interpretiere ich Bude, was hat beispielsweise die deutsche Bäckersverkäuferin, die sozusagen zum Dienstleistungsprekariat gehört, mit dem migrantischen Schulverweigerer zu tun? Was verbindet die, um beispielsweise für eine neue Form von Politik zu streiten, gemeinsam und neue Gruppen zu formieren, die vielleicht in autonomer Form diese Gesellschaft transformieren können.
Ja, also die haben gemeinsam wahrscheinlich das Erlebnis, wie es viele haben, warum soll ich mich da politisch in diesen vorhandenen Rahmen engagieren? Ich bin doch sowieso nicht gefragt hier. Meine Meinung ist doch eh nicht gefragt. Wir haben in Kassel Stadtteile, die haben eine Wahlbeteiligung, was weiß ich, von unter 20% bei der Kommunalwahl.
Ja, kann man die benennen? Wo ist das? Ist das Nordstadt?
Ja, Rothen-Dittmold, glaube ich, und noch zwei, drei andere.
Also das ist statistisch klar.
Wobei ja da zu fragen wäre, statistisch gesehen, wie viele Migranten leben dort, mit welchen Wahlberechtigungen oder Staatsbürgerschaften sind die ausgestattet, die es verunmöglichen momentan noch, dass sie wählen können?
Auch noch.
Kommt noch dazu.
Ja,
das kommt. Die Frage, die sich aber darstellt, ist, das hat es ja schon immer so gegeben, dass man sagt, ja gut, die Unterprivilegierten, die Unterschicht, das Prekariat und was weiß ich, da werden immer diese Hoffnungen von den Intellektuellen drauf gelenkt, dass die ja das Potenzial darstellen, die Verhältnisse umwerfen. Und das halte ich.
Von mir nicht.
Ja, aber es wird immer wieder.
Dann möchte ich mir überhaupt
grenzen. Es wird aber häufig darüber geredet und. Ich denke, das ist eine alte Theorie, dass die
Unterklassen, die Oberklassen dann umdrehen werden.
Die Avantgarde sind
Ist eine Projektion, denke ich, die man von der man sich verabschieden sollte, wenn man ihr jemals mal angehangen hat. Und auch die klassische linke Politik hat ja auch nie im Prinzip darauf rekurriert, dass man die Unterschichten mobilisiert, sondern es ging im Prinzip darum.
Es ging um Zürcher Immigranten. Entschuldigung.
Aber die klassische linke Theorie, die sozialistische Theorie hat ja auf die Produzenten zurückgegriffen, wo man gesagt hat, das sind diejenigen, die die Fundamente der Gesellschaft im Prinzip aufbauen und auf die Fundamente der Gesellschaft stehen. Sie haben aber nichts zu sagen, beziehungsweise sie werden gelenkt. Die Unterschichten von heute, die sind kein Fundament, die sind schlicht überflüssig. Und es hat auch schon nicht überflüssig in dem Sinne, dass ich jetzt meine, keine Daseinsberechtigung, sondern im System
der Ökonomen. Das ist das abgehellt.
Genau, da sind sie halt eben überflüssig, die werden halt abgespeist mit relativ niedrigen Beträgen, das will sie keiner. Aber das ist ja ein Verhältnis, was die Menschen zu unwürdigen Wesen macht. Und ich denke, ob man jetzt nur selber dieser Schicht angehört, ob man ein Intellektueller ist, was auch immer, steht das im Widerspruch zu gewissen Essentials, die eigentlich für links unbedingt gelten müssen? Und das ist eben, dass der Mensch eben kein verächtliches Wesen sein darf. Die Frage, die sich dann stellt, ist, warum ist das so? Warum gibt es sowas wie eine Unterschicht? Warum produziert diese Gesellschaft, die ja unermesslich reich ist, warum produziert die trotzdem so große Mengen an Armut? Und da muss man in meinen Augen anknüpfen, um halt überhaupt etwas zu verändern.
Ja, zu verändern heißt aber, ein anderes Gesellschaftsmodell parat zu haben, für das es sich lohnt zu streiten. Und das hat, das ist
jetzt,
der,
das,
der,
das hören wir jetzt aber.
Das von ist der, dir. Nein, das ist der, erstmal der große Mann, das kann ich ja auch nicht entwickeln, tut mir leid. Also, aber das ist, das empfinde ich als großen Mangel linker Politik. Und das ist eigentlich die, die Aufgabe, an so einem Projekt gemeinsam zu arbeiten. Das, und für die es sich auch lohnt, ja, sich zu engagieren, zu kämpfen, dafür einzutreten und letztendlich für so ein Projekt auch, sagen wir mal, die Hoheit an den Stammtischen zu bekommen. Ja, also das ist so eine, das ist mal vielleicht eine andere Formulierung als Hegemonie oder so. Ja, dass man, das dass man ist, über, dass man über
geschickte Umbiegung,
dass man über zwei unterschiedliche Projekte überhaupt die Wahl hat. Ja, es muss erstmal eine Alternative geschaffen werden. Ansonsten
warum können wir da jetzt nicht anfangen? Das verstehe ich nicht. Ja. Warum fangen wir da jetzt nicht gleich an?
Also das Problem fängt ja, das ist viel zu abstrakt formuliert. Ich denke, es wird nicht möglich sein, ein alternatives Gesellschaftsmodell am Schreibtisch oder am grünen Tisch zu entwerfen und dann zu sagen, hier, wir haben es, jetzt machen wir es. Sondern das entwickelt sich immer aus der gesellschaftlichen, politischen Praxis heraus. Und da ist es im Moment halt eben so, dass da die klassische Linke im Hintertreffen eigentlich ist. Man muss es einfach zur Kenntnis nehmen, dass spätestens seit 1989 die Situation so ist, dass die Linke in der politischen Landschaft so gut wie nicht mehr existiert, auch wenn sie im Parlament mit ein paar Abgeordneten von der Linkspartei vertreten ist. Das täuscht aber, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir in der Gesellschaft keine tatsächliche Bewegung haben, die irgendwie danach strebt, was anderes zu entwickeln. Das gibt es im Moment einfach nicht. Aber das ist nichts Neues, das hat schon immer wieder mal gegeben.
Das beruhigt mich nicht.
Aber es ist so. Also wenn man die Situation nach 1848, nachdem die Revolution in Deutschland gescheitert war, haben auch jahrelang Depression geherrscht, auf der linken Seite Depression. Nach 1871.
Auf der liberalen Seite übrigens auch. Ja. Die waren, sind ja eingesackt.
Also solche Entwicklungen gibt es immer wieder. Und dann kann eigentlich die Rolle eines politischen Menschen, eines linken politischen Menschen eigentlich nur sein, zu sagen, ich kann mich mit den Verhältnissen nicht zufrieden geben. Ich muss die Idee, dass es anders gehen kann und auch anders gehen muss, einfach weitertragen und mit den wenigen Menschen, die das mit mir teilen, versuchen, das in irgendeiner Form von Politik umzusetzen.
Warum ist denn 1989 da so ein massiver Einschnitt? Also wo du sagst, dass da die Linke seitdem zwar in Parlamenten vertreten ist, aber irgendwie eigentlich nichts mehr dahinter ist. Also Zusammenbruch des Ostblocks.
Genau.
Ja, aber war denn der Ostblock der Hort des Sozialismus und der Hort der Freiheit und der Individualität? Also ich meine, die Debatte ist ja jetzt hier nicht zu führen. Ne?
Also das demokratische Modell hatte im Osten nie stattgefunden, sage ich mal. Das hatte da überhaupt keine Basis.
Ich denke, die Frage brauchen wir auch hier nicht zu
diskutieren. Und deswegen ist es auch kein Vorbild.
Ja, eben.
Also, so. Ja, man braucht die Frage, glaube ich, hier nicht zu diskutieren, wie man jetzt die ehemaligen sozialistischen Länder einordnen will. Was Fakt ist, ist, dass seit 1989 das gesellschaftliche existierende Gegenmodell zum Kapitalismus weggebrochen ist und dadurch hier in den westlichen Nationen nicht mehr Rücksicht darauf genommen werden muss, wie kann ich als kapitalistisches Modell gegenüber mehr oder weniger funktionierenden Alternativen glänzen. Ja, also die Bundesrepublik als Frontstaat zur DDR, die musste immer besser sein. Das muss sie jetzt nicht mehr.
Nee, die hatte ja auch Heinz Erhardt. Also ich muss jetzt wirklich, wir haben jetzt schon so lange geplaudert, ich würde schon gerne noch anschließend ein bisschen weitermachen mit konkreten Entwürfen. Also man kann nicht einfach sagen, so, da ist jetzt überhaupt alles gar nichts. Aber da spiele ich jetzt erstmal zwischendurch eine zweite Musik ein. Die ist von Mr. Petty. Und dies ist alles sehr anspielungsreich, also was ich hier abspielen soll, das heißt Free Falling und das passt dann irgendwie anscheinend dazu. Meine sehr verehrten Damen und Herren, am Sonntagabend in der Freisprechanlage, es ist der einmalige Fall eingetreten, dass mir ein Kommunist eine kapitalistisch-individualistische Scheibe untergeschoben hat. mit dem Namen Free Falling von Tom Petty. Er muss sich dafür selbst verantworten. Also es gab hier jemanden, der in diesem Lied dafür plädiert hat, auf dem Mulholland Drive in Kalifornien, soviel ich weiß, sich frei zu bewegen. Wir sind auch bei so etwas, aber wir haben jetzt noch mehrere Richtungen zu bearbeiten. Erstens sind wir natürlich immer noch nicht bei der Frage, was ist links, ja? Habe ich das richtig verstanden? Es ist noch nicht so ganz auf der Reihe, ne? Zweitens, Herr Scharke möchte einen lokalen Bezug herstellen und das ist natürlich auch sehr interessant. Also, wo möchten die Freisprecher entlang? Bitte.
Also ich möchte vielleicht noch mal was ansprechen, ja. Was ein bisschen schräg dazu
liegt. Oh, das ist auch schön, das habe ich gerne, ja.
Es tut mir leid, dass ich das nochmal mache. Schön. Wir haben ja heute ein bestimmtes Datum, nämlich den 9. November, der ja eine gewisse Geschichtsträchtigkeit hat.
Immer, ja.
Und der 9. November steht ja für viele Daten, aber auch dafür, dass, dass mit dem Reichspogromnacht die Verfolgung und die Vernichtung der Juden in Europa in das letzte Stadium eingetreten ist. Und als Linker muss man sich an diesem Datum, denke ich, sehr stark orientieren, oder nicht an diesem Datum, sondern an dieser Frage, nämlich der Vernichtung der Juden des Holocaust. Das wird häufig oder ist früher häufig so als, ja, so als Auswuchs des Kapitalismus betrachtet worden und stand nie zentral, außer bei Adorno vielleicht.
Und ja, sein der Leuten, ja kein Linker war, sondern ein
Judenpogrom.
Gutes aufgeklärter
Mensch. Was ich damit sagen will, ja. Wo man heute vielleicht als Linker immer noch Anknüpfungspunkte findet in der konkreten Politik, ist, dass man sich den Tendenzen entgegenstellt, die nach wie vor in der Tradition des politischen Nihilismus, der Nichtung der Menschen oder der Umkehrung der sämtlicher Werte der Aufklärung treten. Die gibt es heute und die hat es früher gegeben und es ist eine zentrale Aufgabe der Linken, diesen Tendenzen entgegenzutreten und auch bei dieser Politik auch über die eigenen Grenzen hinaus zu gucken. Gibt es zum Beispiel innerhalb des bürgerlichen Lagers Leute, mit denen man zusammen gegen diese Tendenzen agieren kann?
Habe ich also richtig, Entschuldigung, da habe ich richtig verstanden. Ein Element des Linksseins ist Antifaschismus, so kann man es vielleicht.
Ja, also Antifaschismus ist mir eher zu sehr beschränkt auf die politische Aktion der Nationalsozialisten, also ja. der Verfolgung der Kommunisten, sondern es geht mir darum, dafür einzutreten, die Rechtsstaatlichkeit,
das wären aber dann die klassisch bürgerlichen,
genau, Gleichheit vor dem Gesetz.
Okay.
Ja, und jeglichen Tendenzen entgegenzutreten, die dafür eintreten.
Okay, also dann hätten wir jetzt ein Element von der Beantwortung der Frage. Das finde ich schön. Ja. Und da gab es aber jetzt noch irgendwie im Dunkeln.
Vielleicht nochmal eine Anmerkung von mir. Also ich zähle mich selber zum bürgerlichen Lager.
Ja, das
als
ja,
Linker, sag ich mal. Tun.
Ach so.
Ja.
Du bist ein linker Bourgeois.
Ich bin ein linker Bürgerlicher im klassischen Sinne.
Kennt ihr nicht die Bobos?
Wer sind die denn? Die Bogos?
Nein, die Bobos. B-O-B-O. Das ist die Bourgeoise Bohème. Ja, also das ist einer dieser Begriffe, die immer mal wieder durchs Feuilleton gereicht werden. Ja,
Feuilleton?
In diesem Sinne Feuilleton. Meine ich das natürlich nicht. Aber schön zu wissen.
Ja. Und
wie meinst du
das denn? Darf ich noch einen? Es gibt noch einen anderen, ne? Also neben den Bobos gibt es die Lohas. Das sind die sogenannten Lifestyles of Health and Sustainability.
Richtig, ja.
Das sind die Hedonisten, die sozusagen auch alles besser machen, aber über den Konsum.
Richtig, also das sind die, sagen wir mal, die Konsumrevolutionäre. Oder wie soll man die nennen?
Konsummaterialisten.
Nee, Materialisten kannst du sie nicht nennen, weil sie ja Idealisten sind. Also Herr Schacke hat ja...
Aber die definieren doch ihre Person
das gefällt ihm nicht.
Über die Sachen, die sie kaufen, oder?
Richtig? Nein. Das
sind doch keine autonomen Persönlichkeiten.
Die kaufen nur Sachen.
Die kaufen aber gute Sachen.
Die kaufen nur Sachen, die der Revolution dienen.
Das habe ich auch gehört. Die haben ein eigenes Blog, utopia.de oder sowas. Mhm. Und da kannst du nur so tolle Sachen lesen, was du kaufen sollst, damit du die Welt verbesserst.
Ja, und dann bin ich anerkannt, oder wie? Dann bin ich Mitglied.
Nein, dann hast du die Welt verbessert.
Aber die Frage, die Karl-Heinz anstößt, ist ja ganz interessant. Also ich meine, man sozusagen, man kann ja auch sich drin fühlen und trotzdem in gewisser Weise mit seiner politischen Einstellung draußen. Ne?
Also ich finde
das geht nicht.
Also ich finde die, was der Karl-Heinz gesagt hat, ist natürlich interessant zu sagen, als linker Bürgerlicher oder wie auch immer, dass er es jetzt konkret genannt hat. Wenn man das Projekt Links oder Sozialismus oder Kommunismus ernst betreibt, geht es ja darum, die bürgerliche Gesellschaft zu überwinden.
Aber nicht die Demokratie, oder?
Im Moment gibt es dafür keine
Antwort. Das ist die bürgerliche Gesellschaft, Entschuldigung. Aber da werden wir heute nicht mehr. Er hat jetzt die Rede.
Komm. Es gibt dafür aber im Moment keine Ansätze. Es ist im Moment nicht absehbar, dass es in der Gesellschaft einen größeren Kreis an Interessierten gibt, die sagen, wir wollen diese bürgerliche Gesellschaft überwinden. Also muss ich mich als Linker, wenn ich dann politisch aktiv sein will, mit dem zufrieden geben, erstmal, wenn ich politisch agieren will, was da ist. Und da gibt es verschiedene Politikfelder, in die man, denke ich, auch als Linke heute wirken kann. Also das sind, was ich eben genannt habe, wenn man versucht, gegen Neofaschismus anzugehen oder gegen Antisemitismus heute, ist, denke ich,
man
ist
darf
es immer wichtig.
Bitte den Begriffsvorschlag Judenhass einbringen. Ja. Sollte man inzwischen jetzt mal etablieren. Ja,
also das ist nur ein kleiner Einwurf. Genau, jetzt. Da gibt es also, denke ich, viele Felder, wo man agieren muss als Linker. Und darüber hinaus gibt es aber auch auf der sozialen Frage, ohne das jetzt in irgendeiner Form mit dem Judenhass gleichstellen zu wollen, gibt es aber auch viele Politikfelder, wo man innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft agieren kann und muss. In Kassel gibt es das und hessenweit. Und
also da wäre jetzt zum Beispiel Klaus Schake mit seiner lokalen Ortsverbundenheit darinnen. Ich persönlich würde aber doch bedauerlicherweise etwas abstrakter sein wollen und sagen, wo ist eigentlich der politische Begriff von links? Wer kann hier in dieser Runde etwas sagen, was dazugehört? Du hast gesagt, also es gibt ja so Listen, nicht, wo man sagt, das gehört zu links. Also zum Beispiel gehört zu links die Kritik an dem Privatbesitz an Produktionsmitteln. Erinnert ihr euch, meine Damen und Herren? Ach so, da haben Sie ja keine da. Also es gibt ein klassisches Linksthema, das hier noch gar nicht angesprochen ist. Und wir können es jetzt nicht alles sammeln und hier von der politischen Theorie her entwickeln. Wir sind noch nicht sehr weit gekommen. Ich finde das nicht schlimm. Also es ist eine erste Rederunde darüber, aber könnt ihr nicht noch wir haben noch 5 Minuten Zeit in der Freisprechanlage, dieses oder jene Wort über jene Sache, die ihr da eben benannt habt, als, ja, wir hätten schon ein anderes Gesellschaftsmodell, wir können es nicht gleich machen, aber was kann man denn da angeben?
Voraussetzung.
Also
Voraussetzung für ein anderes Gesellschaftsmodell, wie immer es aussehen soll, ist doch erstmal hier in diesem Land demokratische Prinzipien zu erhalten.
Also die Bürger, das
und
ist der bürgerliche Linke.
Ja, also Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit sozusagen, sprich Solidarität. Ja,
das fängt
Brüderlichkeit fängt bei Hartz IV an, sag ich mal. So, aber was wir im Moment oder die ganze Zeit auch genossen haben, sowohl in Deutschland als auch in Amerika, ist eine Politik auf moralischer Basis, sag ich mal. Ja, also so zwischen Gut und Böse, ja, wo sind die Guten, ja, und die Bösen sind die Feinde, und Feinde kann man auch vernichten, sozusagen, weil das eben Feinde sind, die haben keine Daseinsberechtigung.
Gut, also die Linkssein heißt dann, sich gegen diesen Schematismus zu wenden, aber dann hat man sich noch nicht für gewendet,
sondern nur gegen gewendet. Ja, für heißt, zu einem Modell zu kommen, wo man sich auseinandersetzen kann. Das heißt, wir und sie. Ja, unser Modell, ihr Modell. Ja? Und
das kapiere ich jetzt nicht.
Und da auch Widerspruch und Konflikt zu benennen und zu formulieren, sozusagen.
Also der bürgerliche Linke plädiert natürlich dafür, dass Diskurs stattfinden soll zwischen zwei konträren Positionen. Das ist Aufklärung, ne?
Ja,
das ist aber noch kein Moment,
und aber Aufklärung in diesem Sinne, dass auch eine antagonistische, also gegensätzliche Politik läuft, und zwar in Konkurrenz. Und viele Liberale, sage ich mal, bürgerlich-Liberale, haben dieses antagonistische Element in der Politik schon längst rausgekickt, sage ich mal. Und von daher ist auch ein Stück weit Politikmüdigkeit zu erklären.
Also ich finde diese, wenn man über Linkssein nachdenkt, ich habe mir hier so gerade mal eben Beteiligung Fragezeichen aufgeschrieben, ja. Also, und die Frage,
eine Strang Basisdemokratie oder was?
Die Frage, ich meine nicht unbedingt Basisdemokratie, ja? Sondern ich meine erstmal die Frage, wie organisiere ich eigentlich Beteiligungsprozesse? Ja. Und ich habe ja in unserem, so wie es halt hier läuft, habe ich das Gefühl, dass eigentlich gar keiner Bock darauf hat, dass ich mich beteilige, beziehungsweise dass Prozesse organisiert werden, die von vornherein irgendwie ein Ziel schon mal definieren. Ja. Und es gibt keine beteiligungsoffenen Prozesse. Und ich finde, das ist zum Beispiel ein ganz großes Manko. Und meine Wahrnehmung ist auch, dass viele Leute einen wirklich offenen Prozess, an dessen Ende noch nicht festgeschrieben ist, was eigentlich als Ergebnis rauskommt, innerhalb einer längeren Geschichte, dass die Leute das überhaupt bereit sind, auszuhalten, diese Geschichte.
Aber bis,
ein wahres Wort. Ein
ja,
wahres
aber Wort. Klaus, du weißt doch wahrscheinlich, dass Menschen, die Konflikte aushalten können, erfahrene und ausgebildete Menschen sein müssen oder auch ältere Menschen sein müssen, die sozusagen nicht gleich bei der ersten Gegenargument aus den Latschen kippen, oder?
Das findet an jedem Arbeitsplatz statt.
Ja, das ist okay.
Aber ich finde, also weißt du, wir haben Karl-Heinz hat vorhin diese PISA-Nummer angesprochen, ja? Und ich glaube, also wenn du in eine Schule gehst, wenn du in der Schule arbeitest, dann müssen wir müssen irgendwo wo ganz anders hinkommen. Also ich finde, das kann halt auch da und das kann auch im Kindergarten irgendwie stattfinden. Also die Frage der Beteiligung auf dem jeweiligen Niveau, was man halt irgendwie so machen kann. Ne? Aber ich meine, damit man irgendwie sich ernst genommen fühlt, weil das ist ja das Problem, was momentan irgendwie nicht mehr passiert.
Liebe Leute. Es ist eine Minute vor. Ja? Was soll ich jetzt noch machen?
Ein Schlusswort.
10 Sekunden, aber wirklich nur. Ja,
ja, wir sollten.
Also, wir sollten weitermachen.
Nein, wir sollten auf der nächsten Freisprechanlage mal über Beteiligungskultur in Kassel
reden. Das ist jetzt das Wort. Okay, ich muss abschalten. Okay. Macht's gut. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Es war ganz prima. Und so weiter und so weiter.